Heute Morgen predige ich über Lukas Kapitel 21, Vers 25 bis 33. Lukas 21, Vers 25 bis 33. Und es werden Zeichen eintreten an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Völker, so dass sie sich nicht zu raten wissen vor dem Tosen und Wogen des Meeres. Menschen werden den Geist aufgeben vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen auf einer Wolke kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn aber dies zu geschehen anfängt, so richtet euch auf und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Schaut auf den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie bereits ausschlagen und ihr seht es, merkt ihr von selbst, dass der Sommer schon nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, merken, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen sein wird. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Ich weiß nicht, ob Sie gerne wissen möchten, was vor Ihnen liegt, so ein Blick in die Zukunft. Manche Leute gibt es, die so etwas mögen. Die gehen dann zum Wahrsager, lassen sich sagen, ob ihre Ehe weiter Bestand haben wird, ob sie die Wohnung kriegen, ob ihre Firma das nächste Jahr überlebt und ähnliche Dinge. Die meisten möchten das nicht wissen. Sie sind ganz froh, dass die Zukunft ihrem Blick verborgen ist. Sonst würden sie sich vielleicht ängstigen, wenn sie diesen oder jenen Termin wüssten, der für sie etwas belastend ist. Ich persönlich möchte eigentlich auch nicht wissen, was auf mich zukommt, aber ich weiß, wer auf mich zukommt, und das ist Jesus, sei es als dieser wiederkommende Herr oder sei es, dass ich ihm entgegengehe über die Grenze des Todes hinaus. Jesus hat eine ganze Reihe von Gleichnissen gebracht, Sie kennen davon ganz viele, da gab es mindestens zwei Gruppen. Das eine waren sogenannte Himmelreichsgleichnisse, davon gibt es 10. Und dann andere, die hatten etwas mit der Wiederkunft zu tun, mit der Parousie. Bei den Himmelreichsgleichnissen geht es immer um irgendeine Vermischung. Da gibt es zum Beispiel Unkraut, das unter den Weizen gesät ist. Oder es gibt 10 Jungfrauen, davon sind 5 kluge Jungfrauen und 5 törichte Jungfrauen. Oder da hat einer in seinem Netz Fische gefangen, davon gab es gute Fische und schlechte Fische. Vermischungsgleichnisse, es gibt da noch mehr davon. Und diese Vermischung wird erst am Ende auseinander sortiert. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, gibt es erst eine Trennung derer, die bisher gemeinsam herangewachsen sind. Das ist die eine Form der Gleichnisse. Die anderen sind diese Wiederkunftsgleichnisse, kennen Sie auch, wo ein Mann außer Landes ging und seinen Knechten sein Gut verteilte, sogenannte Talente. Ein Talent war ja ein knapper Zentner Geld, der da verteilt wurde. Und sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Und dann war dieser Herr sehr lange weg und irgendwann kam er dann wieder und forderte Verantwortung von seinen Knechten. Das heißt, solche Gleichnisse gibt es auch, wo er die Leute darauf vorbereitet, dass er längere Zeit weg sein wird, ehe er wiederkommt. Hier in Lukas 21 ist jetzt die Rede davon, dass Jesus wiederkommt mit den Wolken des Himmels. Und es hat eine völlig verschiedene Wirkung auf die Leute. Einmal hat es kosmische Erschütterungen als Begleiterscheinung. Als Jesus geboren wurde, zeigte sich hier im Kosmos auch etwas. Da war zum Beispiel solch ein Stern zu sehen, den die Leute irgendwie herausdeuteten, dass er etwas mit einem neugeborenen König der Juden zu tun hätte. Und wenn Jesus wiederkommt, wird es im Kosmos auch Veränderungen geben, sodass die Leute innerlich große Angst bekommen, weil sie spüren, irgendetwas Unkontrolliertes kommt auf uns zu und wir wissen nicht, was. Von den anderen heißt es aber, hebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Das heißt, die einen werden niedergeschlagen sein, am liebsten würden sie das Leben verlieren, damit sie aus der Angst herausgehen, und die anderen heben ihre Häupter, weil ihre Erlösung naht. Das heißt, in derselben Situation völlig verschiedene Wirkungen. Was ist mit dieser Wiederkunft gemeint. Einige von Ihnen kennen so ein paar biblische, prophetische Aussagen. Da gab es bei dem Prophet Daniel zum Beispiel dieses Standbild mit vier Metallen, goldenes Haupt, silberne Schultern, kupferne Hüften, eiserne Beine und tönerne und eiserne Füße. Und dann gab es einen Stein, der kam angerollt und traf dieses Standbild an den Füßen, das fiel um, platzte auseinander und dieser Stein füllte die ganze Erde. Das findet so ein Stück Anwendung hier in dieser Geschichte. Es gab vier Weltreiche, das sind diese vier Metalle, das babylonische Weltreich, die Meder und Perser, die Griechen und das letzte Weltreich waren die Römer. Zur Zeit des Römischen Reiches wurde Jesus geboren. Er ist eigentlich dieser Stein, der dann mit seinem Reich die ganze Erde füllen wird. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Ich vermute zwar, dass es in jedem Land irgendwelche Christen gibt, aber sie sind in der Minderzahl. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird er ein Friedensreich aufbauen, das die ganze Erde füllt, und zwar mit Frieden. Wenn Jesus wiederkommt, hat das Auswirkungen auf Christen und auch auf alle anderen Menschen und das Volk Israel. Unsere Erlösung naht, da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Wenn Jesus wiederkommt, werden die Christen, nach Aussage von 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17, in Wolken dem Herrn entgegengerückt in die Luft. Das heißt, unsere Heimat ist im Himmel. Ich wiederhole das nochmal, wenn Jesus wiederkommt, sagt die Bibel, werden die lebenden Christen direkt in die Ewigkeit geholt, die verstorbenen Gläubigen werden auferstehen, während das Volk Israel, wenn Jesus wiederkommt, wird nicht in den Himmel geholt, sondern sie werden in ein Friedensreich auf der Erde hineingeführt, und zwar ein Rest dieses Volkes aus jedem Stamm 12.000. Und mit ihnen wird dann Jesus auf der Erde ein Friedensreich errichten. Und ich denke, wenn es hier um diese geht, die die Häupter erheben, weil ihre Erlösung naht, dann geht es eigentlich auch um die Aussage für dieses Volk Israel, wo die Leute spüren werden, unsere Erlösung naht. Nun kann es sein, dass Jesus, wenn er wiederkommt, solch eine Scheidung bewirkt, dass Menschen sogar solche Angst haben werden, dass sie am liebsten das Leben verlieren würden. Wer von Ihnen im Alten Testament die Geschichte von dem König Belsazar kennt, im babylonischen Reich, ein König, der mit den geraubten und eroberten Tempelgefäßen auf seine Götter brustete und dann plötzlich an der Wand eine Schrift sah, Mene, Tekel, Peres, das hieß gewogen, zu leicht befunden und dein Reich wird geteilt, der hat eine Beschreibung, wie so ein Schockzustand, den Gott auslöst, wirkt. Dieser König klapperte mit den Zähnen, die Beine versagten ihm den Dienst, er wurde kreidebleich und in derselben Nacht verlor er noch sein Leben. Das heißt, Gott ist nicht nur dieser liebende Gott, der immer als Tröster und Retter rechtzeitig auftaucht, sondern er ist auch ein Richter. Und wenn er wiederkommt, wird am Ende der Zeit eine Trennung geschehen. Jemand verglich es damit und sagte, wie wenn man hier so ein Häufchen mit Sägespänen hätte vermischt mit Eisenspänen und dann einen starken Magneten dran hält. Dann kommen all die Eisenspäne zu dem Magnet und all die Holzspäne bleiben liegen. So ist es, wenn Jesus wiederkommt, da wird eine ganz klare Trennung sein zwischen denen, die zu ihm gehören und denen, die ohne ihn gelebt haben. Und solch eine Trennung verläuft eigentlich immer zwischen den Menschen. Auch heute Morgen hier unter uns geht so eine unsichtbare Trennungslinie quer durch sämtliche Reihen und Plätze. Der eine würde bildlich gesprochen dazugehören und solch ein Metallspan sein und der andere würde zurückgelassen werden, weil er Jesus nicht kennt. Das hat nichts mit Hochmut zu tun, wenn ich das sage, das ist eine Aussage der Bibel. Viele denken, Gott sei immer der Erlöser, sozusagen der Leiter einer internationalen Friedensbewegung, die nur aufbaut und tröstet. Und sie sind dann durch solche Aussagen erschreckt. Nach dem Motto, Bange machen zählt nicht, machen das nicht alle Religionen, dass sie auf irgendein kommendes Gericht hinweisen und sagen, wenn du zu uns gehörst, dann gehst du an diesem Gericht vorbei. Ich denke schon, dass das sehr viele machen, aber dadurch, dass es sehr viele machen, ist noch nicht gesagt, dass das, was hier in der Bibel steht, nicht stimmt. In dieser Zeit werden dann sicher einige Leute, die sich noch an biblische Aussagen erinnern können, darüber nachdenken, dass es vielleicht doch schon einmal solch ein Gericht Gottes gab über die ganze Erde das man die Sintflut nannte. Und andere werden darüber nachdenken, ob diese Geschichte von Sodom und Gomorra nicht vielleicht doch mehr ist als ein Schreckensmärchen in der Bibel. Wenn Jesus wiederkommt, ist das für die einen sehr schön. Sie heben ihre Häupter empor, weil ihre Erlösung naht, und die anderen zergehen vor Angst. Bange machen zählt nicht. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ich denke nicht, dass Gott der schwarze Mann ist. Dass aber dort, wo ich das Licht aus dem Leben ausklammere, es in meinem Leben wirklich schwarz ist und auch bleibt. Eine Geschichte, die ich irgendwann schon mal erzählt habe, die aber gut hierher passt, von Kierkegaard, das war ein dänischer Philosoph und Schriftsteller und Theologe. Er brachte diese Geschichte und sagte, da war ein Zirkus auf dem Land in der Sommerzeit, kurz vor der Ernte, und in der Mittagszeit sollte die Vorstellung des Zirkus stattfinden. Und kurz bevor der Zirkus so seine Pforten öffnete, kam der Clown angestürzt ins Dorf und sagte, Leute, es brennt, helft uns löschen, sonst werden auch vielleicht eure Felder noch in Brand geraten. Und die Leute dachten, naja gut, einen besseren Reklametrick konnte er sich ja wohl nicht einfallen lassen, dass wir jetzt alle dahin stürzen und dann sagen sie, herzlich willkommen, jetzt fängt die Vorstellung an. Ein Clown macht doch immer nur Spaß, der war nämlich schon kostümiert, weil es kurz vor der Vorstellung war. Sie kamen also nicht und sagten, auf diesen Trick fallen wir nicht rein. Später, als dann ihre Felder brannten, dachten sie etwas anders darüber nach. Solche Christen sind vielleicht auch solche Clowns manchmal. Oh, die sind ja verpflichtet, so etwas zu sagen. Das Schlimmste kommt auf dich noch zu. Wir wissen schon, dahinter steht nur, dass sie Anhänger gewinnen wollen. Ich weiß nicht, wie gut sie in der Schule waren. Bei mir war das sehr verschieden. Da gab es relativ gute Zeiten und dann Zeiten, die waren nicht so gut. Stellen Sie sich vor, Sie wären in Deutsch ausgezeichnet, spitze. Die Interpunktion stimmt immer, Grammatik auch, Satzaufbau fantastisch, die Auswahl der Adjektive hervorragend platziert. Und dann haben Sie einen schönen Deutschaufsatz geschrieben mit herausragender Gliederung über den Sinn des Lebens. Und Sie bekommen diesen Aufsatz wieder, schauen als erstes unten auf die Note, zwischendrin sind kaum Anmerkungen und darunter steht, Thema verfehlt, 6. So wird es manchen Menschen gehen, wenn sie Gott begegnen am Ende der Zeit. Thema verfehlt, 6. Sie haben einen Aufsatz geschrieben über Selbstverwirklichung, aber das Thema lautete Sinn des Lebens und der Sinn des Lebens besteht nicht in der Selbstverwirklichung, sondern in der Gotteswirklichkeit in meinem Leben, in dem ich zur Ehre Gottes lebe. Sinn verfehlt, 6. Wenn Jesus wiederkommt, gibt es eine Scheidung, die es auch heute schon gibt, nur dann wird sie sichtbar. Die einen gehören zu ihm, die anderen nicht. Die einen erheben ihre Häupter und die anderen zergehen vor Angst. Ich las gerade gestern einen Bericht von einer jungen Frau, die aus unserem Raum, die sich mit ihren Eltern nicht verstand, die dann Drogen nahm, um das Geld für die Drogen zu bekommen, prostituierte sie sich und machte auch andere Dinge. Flüchtete dann nach Frankreich und kam später wieder zurück. Und dort ließ sie einen Test machen, ob sie vielleicht AIDS infiziert wäre. Und dieser Test verlief positiv. Das heißt, sie war Träger dieses HIV-Virus oder wie auch immer man das nennen soll. Und wusste, ich habe allerhöchstens noch 5 Jahre zu leben. Sie saß dann im Gefängnis in Stammheim, wurde dort so krank, dass sie entlassen werden musste ins Krankenhaus. Und dort hat eine Krankenschwester ihr etwas von Jesus erzählt, hat ihr eine Bibel geschenkt und sie verschlang diese Bibel förmlich, sagte, das ist ja alles für mich, was da drin steht, und hat dann dort betend ihr Leben Jesus anvertraut. Später kam sie nach Frankfurt, dort gibt es so ein christliches Haus, das heißt Metanoia, auf Deutsch Buße oder Lebenssinneswandel, und dort hat sie in einer Gemeinschaft gelebt, vorher eine Entziehungskur noch gemacht, um von ihren Drogen frei zu werden und ließ sich dann weiter überweisen in ein anderes Wohnheim in Frankfurt für AIDS-Infizierte, das von einer Stiftung getragen wird. Und dort hat sie mitten unter ähnlichen Leuten wie sie selbst bezeugt, dass es eine Hoffnung gibt, die auch über den Tod geht. Sie hat auch ihre eigenen Pfleger ermutigt und ihre Mitbetroffenen. Vor 14 Tagen ist sie gestorben. Sie sagte, der Tod sitzt mir im Nacken, das wusste sie, Aber sie sagte auch, ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin und dass er mich nicht verlässt. Ihre Beerdigung war nicht nur ein trauriger Anlass, sondern auch eine Art Evangelisation. Das heißt, dort wurde deutlich, dass es eine Hoffnung gibt, die uns nach oben zieht, selbst wenn der Tod kommt. Das heißt, jemand hat in einer relativ dunklen Lage trotzdem seinen Kopf gehoben, weil er wusste, meine Erlösung naht, und nicht nur wusste, der Tod ist nahe. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon in Todesangst war, sicher eine ganze Reihe, gerade auch wer den Krieg durchgemacht hat. Stellen Sie sich vor, am Ende des Krieges, wo diese Flieger immer häufiger kamen, die Amerikaner und die Engländer, und mancher im Keller saß und zitterte oder sonst irgendwo war, für die einen war es eine Todesmusik und für die anderen eine Lebensmusik. Stellen Sie sich vor, da waren Leute irgendwo in einem KZ, die hörten, wie über ihnen die amerikanischen Flieger langflogen. Für die war das keine Todesmusik. Die sagten, hoffentlich gewinnen sie bald. Oder die ganzen Fremdarbeiter, die es bei uns gab, oder die Kriegsgefangenen, die sagten, ein Glück, dass die kommen, hoffentlich haben sie es bald geschafft. Das heißt, die einen voller Todesangst und die anderen voller Hoffnung bei derselben Flugzeugmusik dieser Motoren. So müssen wir uns das vorstellen, wenn Jesus wiederkommt. Die einen sind in großer Angst und die anderen in einer Vorfreude auf das, was jetzt kommt, wenn Jesus seinen Frieden ausbreitet. Hier heißt es, wir sollten auf den Feigenbaum achten. Wenn er schon ausschlägt, dann sollten wir wissen, der Sommer steht nah vor der Tür und Jesus würde wiederkommen. Dieses Geschlecht würde das noch erleben. Da gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten, welches Geschlecht das noch erlebt. Entweder man versteht unter dieses Geschlecht, was das erlebt, die Leute zur Zeit Jesu, dass sie noch erleben sollten, wie er mit den Wolken des Himmels kommt, dann müsste man sagen, Jesus hat sich getäuscht, denn er kam zu dieser Zeit nicht mit den Wolken des Himmels. Dass sich Jesus, soweit ich das verstehe, nie täuscht, würde ich also diesen Punkt ausschließen. Wenn man dieses Geschlecht auf das Menschengeschlecht bezieht, nun dann ist es keine große Bedeutung, denn irgendwann wird das Menschengeschlecht das schon erleben. Die dritte Möglichkeit wäre, dass man dieses Geschlecht, das das alles noch mitbekommt, auf die Leute bezieht, die das Ausschlagen des Feigenbaumes miterlebt haben. Der Feigenbaum ist in der Bibel eines von zwei Bildern für das Volk Israel. Das andere Bild ist der Weinstock. Und dieser Feigenbaum hat eigentlich wieder Blätter bekommen. Am Ende der Zeit würde das Volk Israel wieder in sein Land zurückkommen. Das ist seit 1948 ganz konkret. Es gibt wieder einen Staat Israel. Und man könnte, wenn man wollte, es darauf beziehen, dass die Leute, die dieses Ausschlagen des Feigenbaums mitbekommen, auch noch mitbekommen können, dass Jesus wiederkommt. Das wäre aus meiner Sicht zumindest eine mögliche Deutung dieses Bibelabschnittes und dann wäre es hochaktuell für jeden von uns. Jemand sagte mal, das Volk Israel ist der Zeiger an Gottes Weltuhr. Das Volk Israel ist der Zeiger an Gottes Weltuhr. Das heißt, wie dieser Zeiger steht, daran erkennt man, wie die Geschichte Israels steht. Ich denke, dieser Zeiger steht auf 5:12, bildlich gesprochen. Jesus sagt dann, das wird alles vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Das entspricht dem Beginn der Erde, dass die ganze Erde, Himmel und Erde, durch das Wort Gottes geschaffen wurden. Das Wort Gottes hat das alles ins Leben gerufen. Und am Ende der Zeit, wo sich alles auflöst, werden seine Worte nicht vergehen. Deshalb ist es gut, sich mit diesem Wort zu beschäftigen, es aufzunehmen, weil es das Einzige ist, was bleibt. Ich habe gerade so als Scherz überlegt, angenommen, ich wäre in einem Winterurlaub und da gäbe es so einen Künstler, der großartig so, was weiß ich, aus Schnee irgendwelche Figuren modelliert und ich wollte jetzt so eine Figur mit nach Hause nehmen, um sie dort irgendwo aufzustellen. Dann wüssten Sie, welche Probleme ich hätte, allein diese Figur schon zu transportieren, dass sie überhaupt zu Hause noch heil ankommt. Und dann könnte ich sie nur in die Gefriertruhe tun und ab und zu mal für 5 Minuten rausholen und zeigen, schau mal, so schön ist das, und sie dann wieder wegpacken. So ähnlich sind die Dinge, die wir im Leben haben. Sie werden sich alle irgendwo auflösen. Wir müssen sie dauernd konservieren, um sie noch am Leben zu erhalten. Das Einzige, was wirklich bleibt, ist das Wort Gottes Und deshalb ist es schön, sich mit diesem Wort zu beschäftigen, jeden Tag. Nicht nur, weil es irgendeine Pflicht für Christen wäre, sondern weil es das ist, was bleibt. Und dieses Wort kann uns auch Informationen geben, wie es morgen weitergeht. Es kann uns ganz persönlich ermutigen, kann uns sicher auch warnen und korrigieren. Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort bleibt. Und deshalb wäre es schön, wenn jeder unter uns dieses Wort möglichst jeden Tag aufgreift. Mein Einstieg war der: Möchten Sie wissen, was auf Sie zukommt? Ich persönlich möchte das nicht unbedingt wissen, aber ich weiß, wer auf mich zukommt. Jesus, sei es als wiederkommender Herr oder sei es, dass ich zu ihm komme über die Grenze des Todes hinaus. Es gab diese Vermischungsgleichnisse, die Himmelreichgleichnisse. Am Ende wird es eine Trennung geben, die auch am Anfang schon da war, aber dann wird sie sichtbar werden. Und die einen werden in Angst sein und die anderen mit Freude und Zuversicht ihre Häupter erheben, weil ihre Erlösung naht. Es wäre schön, wenn wir das verstehen und wenn wir zu denen gehören, die bildlich gesprochen ihre Häupter erheben. Und das kann man auch heute schon tun. Es gibt viele schöne Aufforderungen, nach oben zu blicken. Blicket auf zu ihm, so strahlt euer Antlitz und ihr müsst nicht zu Schanden werden, steht in Psalm 34. Oder lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Danke, Jesus Christus, dass du die Blickrichtung unseres Herzens kennst. Möchtest du sie lenken zu dir hin, dass wir zur rechten Zeit nach oben schauen, dass dein Wort uns immer mehr lieb wird und dass wir dir vertrauen. Amen.